Inforadio Podcast.
Wie sieht eigentlich eine linke Wirtschaftspolitik aus? Brandenburgs Wirtschaftsminister Ralf Christophers in Brandenburg sagt, das ist die Einheit von wirtschaftlicher Entwicklung und sozialer Stabilität. Doch was heißt das eigentlich konkret? Spannend auch die Frage, wie verhalten sich die Arbeitgeber? Und sind die Gewerkschaften jetzt rundherum zufrieden? Und was setzt die CDU der neuen Wirtschaftspolitik entgegen? Ich freue mich auf eine spannende Diskussionsrunde hier im Holiday Inn International Airport in Schönefeld. Meine Gäste sind Ralf Christophers, Minister für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg. Schön, dass Sie da sind. Hans-Joachim Kujat, Regionalökonom vom Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung. Viktor Stimming, Präsident der Industrie- und Handelskammer Potsdam. Johanna Wanka, CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag von Brandenburg. Und Doro Zinke, DGB-Bezirksvorsitzende für Berlin und Brandenburg. Herr Christophers, Sie sagen, Ihre Politik ist die Einheit von wirtschaftlicher Entwicklung und sozialer Stabilität. Wie können Sie das eigentlich in diesen Krisenzeiten versprechen? Soziale Stabilität, ist der Mindestlohn bei der Vergabe öffentlicher Aufträge so ein erster Schritt dorthin?
Sie haben mich nach einem Anspruch gefragt, den linke Wirtschaftspolitik hat. Den habe ich versucht zu definieren. Und ausgehend von diesem Anspruch müssen wir natürlich sehen und uns versuchen zu identifizieren, was können wir im Land Brandenburg selber machen. Und ich sage mal, hier auf Landesebene gibt es mehrere Möglichkeiten, mehrere Ansätze, die wir versuchen umzusetzen. Das eine ist die Frage nach Mindestlohnuntergrenzen für öffentliche Aufträge. Das andere ist das Problem, die Überwindung der strukturellen Unterkapitalisierung auch des kleinen Mittelstandes, um die Beschäftigungsentwicklung sicherzustellen. Das dritte ist die Frage Zusammenarbeit mit Berlin, was Technologieentwicklung und Innovation betrifft. Es ist die Frage der grenzüberschreitenden Kooperation mit Polen, die wir ausbauen, auch im Sinne von Beschäftigungsstabilisierung. Insofern gibt es also mehrere Ansätze, die wir versuchen umzusetzen. Und ich hoffe, dass man nach 5 Jahren sagen kann, wir sind mit den Mitteln und Möglichkeiten des Landes Brandenburg diesen Anspruch gerecht geworden.
Aber was ist denn eigentlich dann links an Ihrem Programm?
Was links ist, ist der Versuch, einen Anspruch im Land mit den Möglichkeiten im Land Brandenburg umzusetzen, soziale Stabilität und wirtschaftliche Dynamik miteinander zu verbinden. Und da, glaube ich, gibt es durchaus Akzentuierungen. Akzentuierungen, die auf die Frage des Mindestlohns sehr abzielen, auf die Frage auch der Bedeutung und der Stellenwert des kommunalen Wirtschaftens beispielsweise, immer im Spannungsverhältnis auch zur Privatwirtschaft, also Energieerzeugung oder auf Abfallwirtschaft ist so ein Beispiel. Es ist die Frage der Versuch, Einflussnahme auf Preisgestaltung, auch im Wasser- und Abwasserbereich, also Kartellamt, ordnungspolitische Maßnahmen. Also insofern sind die Akzentuierungen da und wir werden auch versuchen, sie umzusetzen.
Frau Zinke, als DGB-Vorsitzende in Berlin und Brandenburg müssen Sie doch jetzt eigentlich total zufrieden sein.
Naja, Herr Christophers hat ja nicht von Wunscherfüllung gesprochen, sondern von Ansprüchen. Und was die Ansprüche angeht, da sind wir uns schnell einig. Was die Umsetzung angeht, haben wir natürlich Bedarfsanmeldungen. Mhm. Also wenn es beispielsweise um die Frage geht des Mindestlohnes.
Sind Sie damit zufrieden, 7,50 Euro?
Die überwiegende Mehrheit innerhalb der deutschen Gewerkschaften ist zurzeit damit nicht mehr so ganz zufrieden. Wir haben eine interne Diskussion, die geht mehr in Richtung auf 8,50 Euro. Und als Gewerkschafter sind wir gebürtige Pragmatiker. Und insofern haben wir nicht die Wahnsinnsansprüche, aber wir wollen, dass das, was gemacht wird, auch konsequent umgesetzt wird. Das heißt also, wenn ein Vergabegesetz gemacht wird, muss ein Mindestlohn drin sein, der darf nicht unter 7,50 Euro sein. Es muss die Tarifbindung über den 7,50 Euro drin sein, es müssen Kontrollen drin sein, es müssen Sanktionen drin sein für Unternehmen, die sich Aufträge erschlichen haben gegen ihre Mitbewerber, dann aber die Ansprüche nicht einhalten. Und die Frage der Lohnsubventionierung und der Subventionierung von Unternehmen außerhalb der Vergaben müssen wir auch noch diskutieren. Da sind wir uns mit Herrn Christophers nicht so ganz einig.
Gut, Herr Stimming, was sagen Sie dazu? Sie sind ja nicht nur Präsident der IHK in Potsdam, sondern Sie sind ja auch selber Bauunternehmer und da gibt es den Mindestlohn ja schon. Also insofern könnte man sagen, für bestimmte Branchen ist das vollkommen akzeptabel. Wie sehen Sie das? Mindestlohn 7,50 Euro? Geht das in Ordnung?
Na, vielleicht zunächst erstmal mal zu dem Thema Wirtschaftspolitik rot-rot. Ich will jetzt hier nicht in Kritik verfallen, denn wir müssen die Dinge ja erstmal beobachten. Bisher ist mit Verlaub, lieber Minister, noch nicht so viel von der neuen Politik zu spüren. Aber wir wollen Ihnen ja nicht nur 100 Tage Zeit geben, sondern wirklich ausreichend Zeit geben, Ihre eigene Konzeption zu entwickeln und dann auch umzusetzen. Mein Wunsch wäre da relativ einfach, da weitermachen, wo wir im Jahr 2009 angekommen sind, nämlich mit einer ganz gut funktionierenden Wirtschaftspolitik, die uns gut durch diese Krise gebracht hat. Denn ich glaube, die Ressorts haben ganz gut zusammengespielt. Das war nicht nur das Wirtschaftsministerium, da ist eben ein Wissenschaftsministerium. Da war die Infrastruktur relativ eng miteinander verzahnt. Und da hoffe ich, dass das weiter so erhalten bleibt, nämlich dass wir Stärken stärken und nicht, sage ich mal, im Unterricht immer nur die Schlechtesten quasi den Ton angeben, sondern dass wir uns mehr mit denen identifizieren, die nach vorne gehen. Zur Tarifproblematik, die Sie angesprochen haben, zwei, drei Bemerkungen. Wir sind selber als Kammerorganisation nicht Arbeitgebervertretung. Das sollen die Tarifpartner miteinander ausmachen. Aber wir können natürlich Meinungen entwickeln. Und unsere Meinung ist seit längerer Zeit nicht ganz ungeteilt im Land, dass wir mit so einer Problematik Mindestlohn leben können. Wir würden uns allerdings hier eine Größenordnung unter 7 Euro vorstellen, weil das eher den besonderen Bedingungen im Land Brandenburg Rechnung trägt. Wir können vor allen Dingen deswegen mitleben, weil auf der einen Seite jemand, der arbeiten geht, auch möglichst davon leben können soll und nicht anschließend trotzdem noch Bittsteller beim Staat sein sollte, wenn er seine 8 Stunden gearbeitet hat, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Die andere Seite ist, das muss natürlich auch irgendwo erwirtschaftet werden. Und deswegen brauchen wir hier ein vernünftiges Maß. Zur Not kann man sicherlich auch die 57, 58 halte ich für Ostdeutschland für eine Illusion. Das würde Arbeitsplätze ohne Ende kosten. Sie sehen es an meiner Branche. Und wir erleben auch gegenwärtig, dass sehr stark durchsetzt durch, sage ich mal, Migranten im weitesten Sinne viele große öffentliche Aufträge vergeben werden, weil neben diesem Mindestlohn natürlich noch die Feinheit der Durchführung entscheidend ist. Ich kann ja irgendeinen Lohn bezahlen und schreibe eben bloß jede zweite Stunde auf. Und das sollte noch viel stärker kontrolliert werden, dass die Löhne vernünftig bezahlt werden. Wir haben eine ähnliche Problematik, wenn es jetzt darum geht, vielleicht Hartz-IV-Empfängern zu helfen, dass sie mehr dazu verdienen können. Da ist ja auch wieder die Ausweichmöglichkeit, quasi dann für 300-400 Euro jemanden zu beschäftigen als geringfügig Beschäftigten, wenn der das dann auch nahezu vollständig zusätzlich zu seinen Leistungen, die er erhält, bei sich behält. Und dann ist die Gefahr groß, dass also beide sich da irgendwo einig sind. Der eine holt sich das Geld vom Staat, der andere spart es. Und wenn Kontrollen sind, dann sind immer gerade die 300-400 Euro Stunden,
die abgearbeitet werden. Aber das, glaube ich, ist eben auch ganz deutlich geworden, dass diese Kontrollen systematisch und verstärkt
müssen durchgängig sein. Es kann auch nicht nur bei der Auftragsvergabe bleiben. Man muss dann die Firma kontrollieren, dass sie das immer macht und nicht bloß an dem öffentlichen Auftrag und ansonsten immer was anderes zahlt.
Ich würde gerne noch
Frau Aber nur noch eine kurze Bemerkung, weil Frau Zinke hier so nebenbei wieder ein Thema gebracht hat, was eigentlich abgehakt ist. Berlin musste seine Vergabeordnung vor rund 10 Jahren zurückziehen, weil der Europäische Gerichtshof untersagt hat, Tariflöhne in die Vergabe hineinzubringen. Tariflöhne liegen ja weit darüber teilweise, über das, was hier Mindestlohn definiert ist. Und wir wollen ja nicht erreichen, dass nun quasi viele Unternehmer im Land Brandenburg, die aus bestimmten Tarifpartnerschaften austreten mussten, weil sie es sich nicht leisten konnten, mehr da drinne zu sein, dass die über diesen Weg wieder quasi Verbände gestärkt werden und über diesen Weg zwangsweise wieder in die Tarifpartnerschaft eingebunden werden. Ich verstehe Sie aus Ihrer Sicht, aber das kann nicht Rechtsgrundlage werden. Der Europäische Gerichtshof hat das zurückverwiesen und hat entsprechende Vergabeordnung von Berlin damit null und nichtig gemacht.
Nur zur Sachaufklärung kurz. Das war nicht vor 10 Jahren, sondern vor 1,5 Jahren. Und Tarifverträge nach dem Entsendegesetz sind ausdrücklich europafest. Und im Personenverkehr, im öffentlichen Personennahverkehr auch andere Tarifverträge.
Also, dass man da hoffen kann, dass das dann auch rechtlich durchgeht und die EU das nicht wieder aufhebt. Frau Wanka, wie stehen denn Sie zu dem, was Sie jetzt hier so hören? Herr Junghans von der CDU war ja der Vorgänger von Herrn Christophers. Und da könnte ich mir vorstellen, dass Sie sagen, ja, also so ein Mindestlohn, das kommt bei uns nicht in Betracht. Oder wie stehen Sie dazu?
Ich würde ganz gerne so generell anfangen, wie es Herr Stimmig gemacht hat. Also ich denke, wir haben in den letzten Jahren, gerade unter Ulrich Junkhans, eine sehr erfolgreiche Wirtschaftspolitik gemacht, wenn ich an die Instrumente denke, die eingeführt wurden, ob das nun regionale Wachstumskerne, Branchenkompetenzfelder, Innovationsgipfel mit Berlin gewesen sind. Und dass Brandenburg im letzten Jahr, im Jahr der Krise, das einzige Bundesland war, wo die Arbeitslosigkeit nicht gestiegen ist, sondern im Gegenteil gesunken ist, ist ja auch ein Indiz dafür. Und deswegen wünschen wir uns schon, dass die erfolgreiche Wirtschaftspolitik nicht abbricht, sondern weitergeführt wird. Zu den Ankündigungen, da kann man erst was sagen, wenn es konkreter ist. Bis jetzt haben wir sehr viele Ankündigungen, aber noch nichts Handfestes, was man beurteilen kann. Mindestlohn ist überhaupt kein Problem für die CDU, dann, wenn die Tarifpartner das aushandeln und wenn es die Bereitschaft gibt, wenn man das gesetzlich will, wie zum Beispiel im Baubereich, dann ist das ohne weiteres möglich. Worüber wir hier sprechen, ist ja nicht Mindestlohn generell in Brandenburg. Es ist ein sehr kleiner Teil eigentlich, wenn man sich die öffentlichen Aufträge anguckt. Fast 60% sind im Baubereich, wo wir uns nicht an 57 orientieren werden, sondern an dem, was dort Tariflohn ist. Und wenn man es so ernst meint mit dem Mindestlohn, und das wird ja wie so eine Chimäre vor sich hergetragen, und das sagt der Minister Christophers und das sagt der Minister Baske, als wenn das die Lösung aller Probleme ist, dann müsste man natürlich sehr konsequent sein. Wenn man wirklich diesen hohen Anspruch hat, dann muss man einen Mindestlohn, also ein Vergabegesetz machen, wo der Mindestlohn für möglichst große Bereiche gilt. Das, was wir jetzt an Eckpunkten haben, sieht das überhaupt nicht vor. Da ist nur ein ganz kleiner, schmaler Bereich. Also man könnte ja dann sagen, bei allen Einrichtungen, Stiftungen, BBI etc. muss das auch gelten, könnte das Land, wenn es ihm so wichtig ist, oder die Landesregierung.
Herr Christopher, Sie werden jetzt direkt angesprochen. Wollen Sie was dazu sagen?
Ja, sehr gerne. Also erstens, in den Eckwerten, die wir vorgelegt haben, sind auch die Einrichtungen des Landes selbstverständlich mit involviert. Und was wir gegenwärtig prüfen, ist in Absprache mit den Kommunen, wie wir die Kommunen einbeziehen. Es gibt nach der Verfassung ein Konnexitätsprinzip. Das heißt, für alle zusätzlichen Aufgaben muss das Land Brandenburg den Kommunen zusätzlich Geld überweisen. Wenn die Kommunen jetzt einen zusätzlichen Prüfaufwand geltend machen, müssten wir also den Finanzausgleich zwischen Land und Kommunen ändern. Wir lassen das Gesetz 2 Jahre wirken und dann überprüfen wir, ob wirklich ein Aufwand da ist. Und das gilt in diesen 2 Jahren auch für kommunale Vergaben. So, und ich hoffe sehr, dass wir damit durchkommen, weil das wäre ein sehr, sehr unkomplizierter Beginn des Gesetzes, den viele wollen, wie es auch Frau Wanka jetzt gerade deutlich gemacht hat. Und bei Herrn Stimmig bin ich ausgesprochen dankbar, Herr Stimmig, dass Sie zu Anfang die Bemerkung gemacht haben. Als wir gestartet sind mit einer rot-roten Koalition, gab es sehr viel Skepsis auch im Wirtschaftsbereich. Und ich sage mal, ich finde es durchaus eine positive Entwicklung, dass diese Skepsis einer gewissen Neutralität gewichen ist. Und der Rest ist Arbeit, und das werden wir leisten.
Ich würde ganz gerne noch was dazu sagen. Wenn man natürlich jetzt zum Beispiel gerade das Programm von Herrn Lafontaine, was er vorgelegt hat, liest, wird er mir ein bisschen Angst und Bange, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf.
Selbstverständlich dürfen Sie das. Das ist ein Diskussionsentwurf, und ich mache da gar kein Hehl daraus, dass ich mit bestimmte Passagen für politisch sehr schwierig halte. Und,
ist aber ein bisschen falsch.
Und ich gehe auch davon aus, dass es eine Reihe von Veränderungen geben wird. Aber ich sage mal, wenn Sie beispielsweise auf die Eigentumsfrage abzielen. Ich habe in der Krise erlebt, dass Kollegen der CDU mich längst überholt haben, was wir alles verstaatlichen wollen. Ich habe, ich sage mal, eine Debatte erlebe ich jetzt in Nordrhein-Westfalen, kurz vor der Wahl. Ich sage mal, wo ich mich dann manchmal frage, wer ist jetzt linker noch als ich? Also insofern hat das Programm auch in den strittigen Fragen, die Sie jetzt sicherlich meinen, ich sage mal, einen Teil der gesellschaftlichen Debatte zumindest mit aufgegriffen. Aber um aus meiner Position auch kein Hehl zu machen, für mich ist aus einer Erfahrung der DDR, Eigentumspluralität ist ein tragendes Prinzip einer Gesellschaft. Und Eigentumspluralität schließt ausdrücklich auch privates Eigentum selbstverständlich mit ein. Insofern werden wir sehen, wie die Debatte auch innerhalb meiner eigenen Partei weitergehen wird. Und dann warten wir doch mal ab, wie das Programm abschließend
aussieht. Jetzt sind wir aber total beruhigt.
Nee, gar nicht. Das freut mich.
Ja, gleich machen wir weiter mit der Brandenburger Industriepolitik. Da drohen Abwanderung und Fachkräftemangel auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen sich die Betriebe auf einen Strukturwandel hin zur Wissensökonomie einstellen. Ein schwieriger Prozess. Fachkräftemangel und Strukturwandel, die Brandenburger Industriepolitik, das ist jetzt das Thema. Und hier auf dem Podium sind Brandenburgs Wirtschaftsminister Ralf Christophers, Regionalökonom Joachim Kujat, der Potsdamer IHK-Präsident Viktor Stimmig, die CDU-Fraktionsvorsitzende im Brandenburger Landtag, Johanna Wanka, und Doro Zinke, Bezirksvorsitzende des DGB Berlin-Brandenburg. Ja, sprechen wir über die Probleme des Industriestandortes Brandenburg, der demografische Faktor. Herr Kujat, immer mehr junge Menschen verlassen ja Brandenburg. Was bedeutet das für Brandenburg?
Also es ist natürlich für Brandenburg ein großes Problem, aber man muss differenzieren. Brandenburg besteht zum einen aus dem Kernraum mit Berlin in der Mitte, also das Umland von Brandenburg ist wirtschaftlich expandierend und gleichzeitig entwickelte sich auch, was die Bevölkerungsentwicklung betrifft, positiv. Die Kommunen im Umland sind Wachstumsorte. Also die Probleme liegen in vielen peripheren Regionen, also räumlich peripheren Regionen, in den Rändern Brandenburgs. Und das ist in der Tat ein großes Problem, weil eben die Abwanderung vor allem der jungen Menschen bedeutet, das Innovationspotenzial, das Wissen, was benötigt wird, um auch wirtschaftlich und gesellschaftlich so eine Region voranzubringen, die Menschen fehlen. Und die demografische Falle liegt eben hauptsächlich darin, dass vor allen Dingen junge Frauen abwandern. Die wandern nach Berlin ab oder nach Hamburg oder in andere große Städte. Und damit fehlt das Potenzial, um quasi aus eigener Kraft heraus den demografischen Aderlass eben aufzuhalten. Wir beobachten eine Alterung, einen Männerüberschuss in vielen Regionen. Und damit haben wir ein gewaltiges Problem. Ein
besonderes Problem ist ja, dass die Frauen weggehen. Und wenn die Frauen weggehen, nach Westdeutschland zum Beispiel, da lernen sie einen Mann kennen, dann gründen sie dort eine Familie und sie kommen nicht wieder zurück. Herr Stimming, das eine Problem ist der demografische Faktor, aber der wird natürlich noch verstärkt durch den Fachkräftemangel. Spürt man den schon hier in Brandenburg?
Ja, wir sind da schon mittendrin. Es fehlen in vielen ingenieurtechnischen Fachrichtungen uns Leute. Und ich höre immer wieder bei Neuansiedlungen, wenn wir mithilfe der ZAB und anderen Einrichtungen des Landes Unternehmen hierher geführt haben, dass die erste große Sorge dann ist, wirklich das Fachpersonal zusammenzubekommen. Deswegen brauchen wir stärkere Brücken zur Wissenschaft. Wir müssen das, was wir an den Schulen erreichen wollen für die gewerbliche Ausbildung, dass Unternehmen in die Schulen gehen. Das müssen wir noch viel stärker zu den Hochschulen pflegen, in den Unternehmen. Wir haben zwar hier die größte Wissenschaftsdichte, aber in den Unternehmen existieren gerade mal so 2.000-3.000 Forscher im Land Brandenburg. Baden-Württemberg und Bayern, da sind etwa 60.000-80.000 Forscher, die in Unternehmen tätig sind. Und da ist unsere Achillesferse. Wir müssen sehen, dass die Unternehmen erkennen, dass sie über diesen Weg ihre Zukunft gestalten und die Leute denen attraktive Angebote machen.
Da würde ich auch ganz gerne wissen, wie kann man das denn eigentlich machen, dass klein- und mittelständische Unternehmen ihr Potenzial da erkennen und mit der Wissenschaft vor Ort zusammenarbeitet und vielleicht auch was Neues entwickeln kann. Und hier bei den Facharbeitern glaube ich auch, dass es immer wieder ein Manko ist, dass viele Menschen gar nicht wissen, wie tolle Betriebe es hier in Brandenburg gibt. Und dass man, ich meine, das ist ja nur ein kleiner Tipp, man im mittelständischen Unternehmen schneller aufsteigt als in so großen Konzernen. Das könnte dann natürlich auch ein kleiner Wink sein und sagen, bleibt mal hier schön in der Region, hier gibt es was. Was kann man machen? Was kann man machen, damit man also es vermeidet, dass die jungen, gut ausgebildeten, ehrgeizigen Frauen sagen, in Stuttgart verdiene ich mehr? Kann man versuchen, dass sie hier bleiben? Die Frage geht jetzt an alle. Frau Wanka.
In den ersten Jahren oder ja, in einer ganzen Reihe von Jahren war es so, dass die jungen Leute weggehen mussten, weil sie hier keine Ausbildungsplätze fanden und auch keine Arbeit fanden. Das hat sich geändert. Wir haben schon im letzten Jahr, und dieses Jahr wird es noch dramatischer, einen Mangel an Auszubildenden. Nicht mehr an Ausbildungsplätzen, sondern an Auszubildenden. Und deswegen merken wir auch über die IHKs ein größeres Bemühen der Betriebe, wirklich junge Leute hier für die Ausbildung zu gewinnen. In den letzten Jahren haben wir für den akademischen Bereich, also für die Hochschulen, es geschafft, gerade weil klar war, dass junge Frauen häufiger, die sind flexibler, die gehen eher weg, die sind beweglicher, haben wir in den letzten Jahren also eine richtige Strategie gemacht, junge Frauen insbesondere für die Ingenieurdisziplin zu gewinnen. Und wir sind das Bundesland mit dem höchsten Anteil von jungen Frauen, die studieren, also über 50%, und einen besonders hohen Anteil in den Ingenieurdisziplinen.
Hat das nicht noch ein bisschen was mit der DDR-Vergangenheit zu tun?
Nein. Nein? Das müsste ja dann in allen neuen Bundesländern so sein.
Ist es nicht.
Ist es nicht, aber sagen wir mal, die alte Sozialisation, daraus kann man noch ein bisschen Kapital ziehen. Und was die Fachkräfte anbetrifft, im Moment ist es noch so, wenn man jetzt die Bundesrepublik Deutschland sieht, akademisch gebildete Fachkräfte, Ingenieure, vor allen Dingen Elektroingenieure, Maschinenbauer, gibt es überall schon einen Mangel, nicht in Berlin-Brandenburg. Da haben wir noch nicht den Mangel. In Brandenburg bilden wir im Jahr ungefähr 1000 Ingenieure werden fertig. Die finden hier noch keine Arbeit. Aber perspektivisch wird es dramatisch. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass da deutlich dafür geworben wird und klar gemacht wird, dass es hier Arbeitsplätze gibt in der Zukunft. Und deswegen, was Herr Christophers zu Lafontaine sagte, so lax kann man das nicht abtun. Also derartige Dinge sind schon nicht unwichtig. Also man muss signalisieren, dass man hier wirklich Unternehmertum will und dass man nicht irgendwelche Enteignungsfantasien oder was anderes. Man kann nicht immer sagen, ich mache was anderes als meine Partei, sondern man muss schon die Sogwirkung sehen. Aber was Herr Stimmig sagte, das ist ganz wichtig. Wir haben in den neuen Bundesländern 2/3 aller Forschungskapazitäten sind nicht privat, sondern sind in Hochschulen, anderen Einrichtungen. In den alten Bundesländern ist es umgedreht. Und das dauert lange, ehe man hier private Forschung ansiedeln kann. Und die Bundesregierung, die Schwarz-Gelbe, erwägt gerade, dort etwas zu unternehmen, was ich für sehr vernünftig halte, nämlich steuerlich Forschungsleistungen anders, also günstiger zu bewerten und, wenn man das steuerlich hinkriegt, regional für strukturschwache Gebiete. Und das würde uns richtig nützen, weil wir dann private Forschungskapazitäten im wirtschaftlichen Bereich hier nach Brandenburg bekämen. Und da haben wir einen Mangel.
Aber jetzt hatte sich erst Frau Zinke gemeldet.
Es ist ja festgestellt worden, dass nicht diejenigen in erster Linie weggehen, die arbeitslos sind oder die Lehrstellen suchen, sondern es gehen in erster Linie die weg, die gut ausgebildet sind, erstens, und die zweitens Arbeitsplätze haben. Und die gehen weg. Die haben natürlich auch die besseren Chancen in Westdeutschland.
Sicher,
ja. Ist vollkommen klar. Weil in Stuttgart, da hat man nicht gerade auf jemanden gewartet, der noch nicht gelernt hat. Der hat da auch keine besseren Chancen als hier. Brandenburger Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz suchen, und das ist jetzt im Moment gerade das Problem für die Brandenburger Wirtschaft, die werden sehr gerne in Berlin genommen. Von daher, wenn die Brandenburger Wirtschaft Brandenburger Jugendliche haben möchte zum Ausbilden, dann muss auch verstärkt diskutiert werden, was wollen die Jugendlichen, was brauchen die Jugendlichen. Der Umdenkungsprozess ist noch nicht ganz da, ist noch nicht ganz angekommen.
Bei den Unternehmern jetzt oder bei den Jugendlichen?
Bei beiden, bei beiden. Bei den Unternehmern ist es noch sehr oft so, dass breit diskutiert wird, diese Jugendlichen sind nicht ausbildungsgeeignet, nicht ausbildungsreif. Es ist leider eine Diskussion. Das kommt dann bei den Jugendlichen so an. Ich versuche mich jetzt einfach mal, mich als Übersetzerin zu betätigen. Also Sender-Empfänger, ist ein Sender-Empfänger-Problem. Die Jugendlichen hören das so, lesen das so. Aha, es sind vielleicht gar nicht genügend Ausbildungsplätze da. Und jetzt sagt man uns, wir wären zu blöd, wir kriegen die nicht. Deswegen haben wir jetzt schon eine Situation, wo eigentlich so viele Schulabgänger da sind, dass alle Ausbildungsplätze besetzt werden könnten. Aber gefühlt bei den Unternehmen kommt das nicht an. Weil bei den Unternehmen das Problem der Auswahl da ist, dass sie sagen, ja, ist eigentlich nicht das. Und was die Arbeitsplätze angeht, da ist es relativ klar. Junge Frauen gut ausgebildet und in festen Arbeitsverhältnissen. Ja. Und vor allem diejenigen gehen weg, weil die Arbeitsbedingungen nicht stimmen. Und von daher unterstützen wir als Gewerkschaften sehr den Ansatz der Landesregierung zu sagen, gute Arbeit in Brandenburg, das heißt aber auch gute Arbeitsbedingungen. Und da sind wir gerade in einem Dialog miteinander zu überlegen, was heißt das eigentlich, gute Arbeitsbedingungen und an welchen Stellen gäbe es auch noch weitere Möglichkeiten. Wir haben ja einmal den Hightech-wissenschaftsorientierten Bereich, wir haben aber auch den Bereich dessen, was gesellschaftlich notwendig ist. Frage, welche Bedarfe haben eigentlich alte Menschen? Welche Bedarfe hat eine älter werdende Gesellschaft? Pflege, Service und so weiter. Auch da gibt es ja immerhin die Möglichkeit, Berufe auszubilden, ausbilden zu lassen. Und das wird von den entsprechenden Unternehmen, die die Dienstleistung anbieten, noch nicht hinreichend getan. Weil diese Unternehmen, die Pflegedienstleistung zum Beispiel anbieten, noch dran gewohnt sind, dass ihnen die fertigen Pflegefachkräfte vor die Tür gestellt werden. Über schulische Ausbildung. Und weil die Gewohnheit noch nicht da ist, dass sie selber auch Leute ausbilden. Und da wünsche ich mir auch mehr Engagement.
Herr Kujat, Wissensökonomie. Da müssen sich die Betriebe umstellen. Wie sollen sie das machen?
Also ist das Problem, wie kommen die Auszubildenden mit den Betrieben zusammen? Wie bekommen die Betriebe mit dem Wissen, was wir in den Hochschulen hier, in den Fachhochschulen haben, vor allen Dingen zusammen? Und da hapert es. Also unsere Untersuchungen zeigen, dass das eben da der Austausch noch relativ schlecht ist. Es gibt Fachhochschulen, da klappt das ganz gut schon. Also Brandenburg zum Beispiel, da gibt es Kontakte. Aber man kann da mehr machen. Man muss also überlegen, wie man einerseits also auch die Arbeitskräftebestände der Firmen weiterbildet, wie man sie sozusagen ranführt an die neuen technischen Herausforderungen oder sozialen Herausforderungen. Und das bedeutet, dass man sie auch an die Fachhochschulen zum Beispiel heranführt oder umgekehrt die Fachhochschulen in die Region hineinführt. Gibt es also viele interessante Beispiele, wo Fachhochschulen dezentralisiert Ausbildung betreiben, also ran an die Facharbeiter gehen. Die wären dann zu Mechatronikern oder so, nicht? Das,
Wittenberger, Eisenhüttenstadt.
Ja, nicht? Also solche Dinge müssten viel mehr laufen. Es müsste viel bekannter werden, dass sowas läuft. Also das wäre dann der Transfer. Was wir im Augenblick haben, das klassische Transfer, und der funktioniert nicht. Und das Zweite ist meines Erachtens auch, die klassische Lehre reicht auch nicht mehr aus, um die Jugend heranzuführen an die Herausforderungen, die sich in den Firmen stellen. Und insofern ist es sozusagen ein komplexes Aufgabenfeld, das die Bildungspolitik leisten muss, die Wirtschaftspolitik leisten muss und die Wissenschaftspolitik eben leisten muss. Im Grunde genommen müsste man das viel stärker miteinander vernetzen und Konzepte entwickeln, die dann auf Branchen meinetwegen zugeschnitten sind.
Herr Christoph Voss, jetzt haben Sie gehört, was denn die Podianten hier von Ihnen möchten. Was können Sie machen? Was sind Ihre Ideen? Es gibt ja schon Instrumente, die ja ganz interessant sind. Ja, zum Beispiel der Innovationsassistent. Was wollen Sie da übernehmen und was wollen Sie stärker ausbauen?
Also erstmal vielleicht eine Bemerkung zu Herrn Stimming. Also klar ist, wir haben sehr wenig Industrieforschung. Das hat aber was mit der Betriebsgrößenstruktur unserer Unternehmen zu tun. Wir haben 95% aller unserer Unternehmen haben unter 20 Beschäftigte. Das heißt, die Forschungskapazität kann in den Unternehmen nur begrenzt tatsächlich entwickelt werden. Deswegen steht für uns tatsächlich erstens die Frage, wie wir Unternehmen und Hochschul- und Forschungslandschaft tatsächlich zusammenführen. Da gab es in der Vergangenheit eine Reihe von sehr guten Ansätzen. Also nur als Innovationsassistent haben Sie schon erwähnt. Es gibt die sogenannte Großrichtlinie, die eine Verbundforschung ermöglicht. Eines der ersten Amtshandlungen der neuen Landesregierung war, Mittel umzuschichten, um genau die Anträge aus dieser Richtlinie bedienen zu können, weil Forschung, ich sage mal hier im Verbund, tatsächlich sehr wichtig ist. Und wir haben jetzt Innovationsgutschein eingeführt, der für den kleinen und mittelständischen Bereich den Zugang eröffnen soll und bestimmte
Hemmschwellen. Vielleicht können Sie den noch mal kurz erklären, Innovationsgutschein?
Innovationsgutschein basiert auf der Idee, einen Zuschuss kleinen und mittelständischen Unternehmen zur Verfügung zu stellen, damit sie in die Lage versetzt werden, die Kapazitäten von Forschungs- und Hochschullandschaften tatsächlich in Anspruch zu nehmen, also den Zugang zu öffentlichen Hemmschwellen zu
erwähnen. Ja, aber woher sollen Sie denn eigentlich wissen, wo Sie hingehen? Wie soll das funktionieren?
Da gibt es seit mehreren Jahren Innovationsnetzwerke, die genau diese Verbindung herstellen. Es macht sich jetzt langsam ein Erfolg dieser Innovationsnetzwerke sehr stark bemerkbar. Wir haben es zum Beispiel bei der Übergabe der ersten zwei Förderbescheide jetzt letzte Woche gesehen. Da sind über zwei verschiedene Innovationsnetzwerke sind wissenschaftliche Einrichtungen und Unternehmen zusammengeführt worden und hier ist eine Verbindung auch zum Tragen gekommen. Wir werden also das tatsächlich weiter auch in die Öffentlichkeit bringen und hier eine bestimmte Verbindung zu untersetzen. Aber ich glaube, wir müssen uns auch darauf einstellen, dass es sehr unterschiedliche Entwicklungen in Brandenburg gibt. Es wird weiter Arbeitslosigkeit in hohem Umfang geben, es wird Fachkräftemangel geben. Wir werden auf der einen Seite sehr stark expandierende Regionen haben und wir werden Regionen haben, wo die Wertschöpfung und Beschäftigung, ich sag mal, sich nicht so schnell entwickeln kann, beziehungsweise nicht so schnell stabilisieren kann. Das heißt, wir werden also auf sehr unterschiedliche Herausforderungen zu reagieren haben. Und eine der Herausforderungen, vor denen wir stehen, und nicht nur in Brandenburg, ist eigentlich, wenn die Gesellschaft sich tatsächlich zu einer Wissensökonomie wandelt, dann steht natürlich die Frage, wie bewerte ich denn eigentlich Ideen? Wir haben in Deutschland sozusagen sehr wenig Möglichkeiten, Ideen zu bewerten, damit sie mit Finanzierungsstrukturen, die bei der Umsetzung notwendig sind, zusammenkommen. Wir haben ein Programm gestrickt, was über Garantieleistungen, über verlorene Zuschüsse und zum Teil auch Darlehensgewährung die Möglichkeit eröffnen soll, dass aus dem Kreativbereich eine Ideenbewertung stattfinden kann, die dann auch hier umgesetzt werden kann. Und das ist ausdrücklich nicht nur für den klassischen Kreativbereich, sondern schließt ausdrücklich auch eine technologieorientierte Komponente auch tatsächlich mit ein. Das ist ein Punkt. Wir werden darüber hinaus eine generelle Frage versuchen, einen Lösungsansatz zu befördern. Das ist die Frage Unterkapitalisierung von Unternehmen. Wir haben ein strukturelles Problem in Brandenburg und das seit Jahren. Weil ich sag mal, unsere Unternehmen sind strukturell unterkapitalisiert. Das erschwert den Zugang zum öffentlichen und privaten Kapitalmarkt. Und wenn wir das Problem nicht lösen, können wir über vieles reden, aber nicht über die Sicherung von Wertschöpfung und Beschäftigung. Deswegen wird es einen Nachrangdarlehensfonds geben, da Unternehmen die Möglichkeit eröffnet, den Zugang zum Kapitalmarkt zu haben. Insofern versuchen wir an den positiven Ansätzen selbstverständlich auch der alten Legislaturperiode anzuknüpfen. Und wir werden über eine Evaluierung und Neuakzentuierung der Förder- und Strukturpolitik hoffentlich die Potenziale im Land Brandenburg in den nächsten Jahren besser ausschöpfen. Nebenbei bemerkt, letzter Satz von mir, dazu gehört auch ein Sachverhalt, der gegenwärtig sich in der letzten Abstimmung mit der Europäischen Union betrifft. Wir werden einen Teil der EFRI-Mittel entkoppeln. Das sind europäische Mittel, europäische Finanzmittel. Die werden wir von den normalen Förderprogrammen abkoppeln und werden sie den Regionen zur Verfügung stellen. Also mehr dass Regionen sozusagen Region. Innerhalb einer Region, innerhalb einer dann wie auch immer definierten Region Projekte und Vorhaben finanzieren können, die für sie wichtig sind, aber in kein Förderprogramm passen. Und auch insofern, glaube ich, versuchen wir dadurch auch neue Akzente zu setzen.
Frau Wanka.
Weil Herr Kujat das ansprach und Herr Christoffers das nochmal betonte, also es ist völlig klar, Transfer, Wissenstransfer von der Hochschule in ein Großunternehmen geht viel einfacher als in kleinstrukturierte Unternehmen. Das ist aber bekannt, das ist die ganzen Jahre schon klar. Und deswegen war das für uns ein Schwerpunkt in den letzten Jahren, das zu organisieren. Und ich wollte, weil Sie sagen, es funktioniert nicht, an der Stelle mal deutlich sagen, die Fachhochschulen sind da in allererster Linie ein Ansprechpartner. Und es gibt ein Ranking bundesweit, 130 Fachhochschulen. Spitzenplatz ist Wildau hier in der Nähe. Alle 5 Fachhochschulen und dann ersten 20, muss man sagen, damit nicht immer alles schlecht geredet wird. Deswegen muss man sich trotzdem neue Dinge einfallen lassen. Und der Innovationsgutschein, den wir letztes Jahr dann im September auf dem Innovationsgipfel uns überlegt hatten, bin ich froh, dass der jetzt gemacht wird, ist so ein kleiner neuer Schritt. Aber da gibt es eine ganze Palette.
Herr Christoffers ist ja nicht nur Wirtschaftsminister, sondern auch zuständig für Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg. Welchen Weg er hier einschlagen will, dazu gleich mehr. Brandenburg und Europa. Das ist eine echt spannende Frage. Zwar beginnt die nächste Förderperiode erst 2014 und sie geht dann bis 2020, aber schon jetzt laufen die Vorbereitungen in Brüssel auf vollen Touren. Herr Christoffers, Sie haben ja schon eine entscheidende Weiche gestellt. Sie sagen, wir wollen diese Teilung Norden, Süden, also der arme Norden, der reiche Süden aufheben. Vielleicht können Sie ganz kurz erklären, warum.
Also ich glaube, mit dem armen Norden und reichen Süden, das trifft es nicht ganz. So reich ist Brandenburg als Ganzes nicht. Richtig ist eins. Wir haben durch die Zweiteilung des Landes, die damals eine Entscheidung auf der Grundlage vorhandener statistischer Daten gewesen ist, eine Situation geschaffen, wo wir die europäischen Mittel nicht mehr zielgenau auf die tatsächliche Situation lenken können. Wir können zum Beispiel Mittel, die im Norden Brandenburgs nicht benötigt werden, nicht in den Süden umlenken. Das ist ausgeschlossen. Wir brauchen aber ab 2014 wieder eine europäische Förderstruktur und Förderpolitik aus einer Hand, zumal das Land Brandenburg in beiden Regionen voraussichtlich die 75%-Grenze der Europäischen Union überschreiten wird und damit die Zweiteilung sinnlos wird. Insofern sollte man sich aber darüber auch nicht beklagen. Wir haben jahrelang dafür gearbeitet, dass wir wirtschaftlich stärker werden. Wenn wir jetzt wirtschaftlich stärker werden im europäischen Durchschnitt, muss man mit der Situation umgehen. Wir werden also insofern versuchen, die Zweiteilung, sofern Brüssel zustimmt, aufheben und werden dann wieder eine europäische Förderpolitik für das Land Brandenburg aus einem Guss machen. Bei 2014 bis 2020 sofort fertig, ist extrem wichtig. Das ist der Punkt, wo die öffentlichen Finanzen weiter zurückgehen werden und alles das, was wir in diesem Zeitraum nicht an Neuorganisation der öffentlichen Daseinsvorsorge und der Förderpolitik hinkriegen, wird uns nach 2020 behindern, die Zukunft des Landes Brandenburg auch zu gestalten. Und die Entscheidungen fallen dieses und Anfang nächsten Jahres.
Ja, aber die Frage ist doch, ist es vielleicht eine ganz falsche Entscheidung? Es wäre schrecklich. Wird Brandenburg denn noch in diese Ziel-1-Förderung hineinrutschen, Herr Kujat?
Wahrscheinlich nicht, aber wir wissen natürlich nicht, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall kann man sagen, wird es dann, das nennt sich aus sozusagen im brüssischen Englisch als Phasing Out, also eine Phase des Auslaufens der Förderung haben, wo wir also noch mehr kriegen als dann im Ziel 2, das ist dann die nächste Stufe.
Und ist das für Brandenburg nicht ein riesiges Problem? Denn ich meine, die EU-Strukturfördergelder sind doch sehr wichtig für das Land.
Das ist es wohl, also weil diese Strukturmittel eben ein wichtiger Fonds sind, den wir auch brauchen hier in dem Land nach wie vor. Und die Frage ist natürlich, ob es sinnvoll ist, quasi so eine Gesamtförderkulisse wieder versuchen herzustellen oder ob das nicht also riskanter ist, ob man nicht doch die Struktur beibehält, wie man sie jetzt hat. Aber das will ich nicht beurteilen. Generell ist es natürlich gut, wenn Brandenburg wirtschaftlich so entwickelt, dass es dieses 75% Bruttoinlandsproduktskriterium überschreitet, also wir über den europäischen Durchschnitt kommen und wir dann uns umsehen müssen, dass wir die anderen Möglichkeiten der Förderung, die die EU ja bietet, dann auch nutzt. Also es gibt ja eine ganze Menge interessanter Programme, die also vor allen Dingen gerade in dem vorher diskutierten Bereich der Wissensökonomie, also Technologieförderung, Wissenschaftsförderung und so weiter eine wichtige Rolle spielen. Mhm. Und da muss man, glaube ich, in dem Land also sich stärker drauf einlassen auch.
Frau Wanka, die Entscheidung von Herrn Christophers, ist die richtig oder nicht?
Es ist ein Risiko, kann man jetzt nicht sagen. Muss man sehen, es kann auch falsch sein. Auf jeden Fall ist eins klar, weil ich hier so eine flapsige Bemerkung zum Haushalt gesagt habe. Ganz klar ist, völlig unabhängig davon, wie man jetzt die Zielgebiete strickt, dass die Förderung der EU 2014 runtergeht. Drastisch runtergeht, dass Brandenburg dann also weniger EU-Mittel bekommen wird, so oder so. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, wenn wir wirtschaftlich erfolgreich sein wollen, dass wir selber konsolidieren und einen ordentlichen Haushalt verabschieden. Und das ist der Punkt, wo ich natürlich ganz anderer Meinung bin als der Wirtschaftsminister, der Haushalt, der jetzt vorliegt. Nicht nur, dass er zum Beispiel, wir reden hier über Technologieförderung, Kontakt, Hochschulen, Wirtschaft und da wird ein Haushalt vorgelegt, in dem man sehr viel Geld ausgibt. Alle Ersparnisse werden ausgegeben der letzten Jahre und gerade in diesem Bereich, der nach der Diskussion hier so wichtig war, der Hochschulbereich, der wird nicht gesteigert. Das finde ich schade. Da sind wir sehr skeptisch. Also ich denke, die Weichen sind richtig falsch gestellt an dieser Stelle und das wird man leider dann auch in der Wirtschaftspolitik merken, bei allen guten Absichten.
Ich finde die Situation ja auch nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig, in der wir uns auch finanziell befinden. Und klar ist eins, eine Rückführung der Nettokreditaufnahme, eine Rückführung der Schuldenaufnahme ist übrigens nicht nur für Brandenburg, sondern bundesweit ein zwingendes Erfordernis der nächsten Jahre. Die politische Debatte, die man beides in Übereinstimmung bringt, Wachstumsentwicklungen zu finanzieren und aufrechtzuerhalten und die Schuldenaufnahme dann tatsächlich auch zu begrenzen, die beginnen wir doch in Deutschland gerade erst zu führen. Auch gerade über den Haushalt des Bundes, aber auch der Haushalte der einzelnen Länder.
Aber Sie sparen genau. Gar nicht. Ich würde ganz gerne auf die Wirtschaftspolitik doch noch mal ganz kurz zurückkommen. Ein ganz wichtiges Feld sind die Kompetenzfelder. Früher hat man das Geld mit der Gießkanne quasi ausgegeben, dann gab es eine Kehrtwende, dann hat man gesagt, nein, wir konzentrieren uns auf bestimmte Industrien und wir konzentrieren uns auf regionale Kerne. Eigentlich ein ganz interessanter Mix von Förderungen. Herr Christopher, Sie haben ja schon gesagt, dass Sie daran festhalten werden. Aber Sie wollen, da muss man auch noch sagen, 16 Kompetenzfelder sind natürlich sehr ehrgeizig für Brandenburg. Ich glaube, Sie wollen sie kürzen.
Ja, das ist richtig. Aber nicht, weil die Orientierung auf Branchenschwerpunkte oder beziehungsweise Branchenkompetenzfelder falsch gewesen ist. Die habe ich auch politisch, auch als Oppositionspolitiker immer unterstützt. Die Frage, die wir stellen mussten, war, wir hatten ursprünglich 17, haben nach verschiedenen Veränderungen jetzt noch 14. Ich sage mal, selbst 14 sind für ein Land Brandenburg nicht zum internationalen Standard zu führen, Höchststandard zu führen. Und deswegen müssen wir uns konzentrieren. Und deswegen läuft auch die Evaluierung. Und das versuchen wir mit Berlin abzustimmen. Und zweite Bemerkung, RWKs, regionale Wachstumskerne, ja, halte ich für richtig. Habe ich auch immer unterstützt. Wir haben aber eine Änderung vorgenommen. Im ursprünglichen Konzept gab es auch noch Branchenschwerpunktorte. Es hat sich herausgestellt, dass die Förderung der Branchenschwerpunktorte nicht die Effekt gehabt hat. Also haben wir diese Förderung eingestellt und werden das zusätzlich gewonnene Geld in die Förderung von Technologie und Strukturförderung tatsächlich umlenken. Also insofern gibt es dort gute Ansätze und es gibt Ansätze, die zu korrigieren sind.
Ja, spannende Frage. Sie wollen die Kompetenzfelder konzentrieren auf einige wenige. Ich glaube, da würde die Wirtschaft ganz gerne mitreden. Reden Sie bislang damit? Sitzen Sie an einem runden Tisch?
Also das Allgemeine, was dazu von Mr. Christophers ausgeführt wurde, kann unterstrichen werden. Nun wird es aber interessant, das Konkrete, nämlich tatsächlich bei der Evaluierung des bisher Erreichten dabei zu sein. Versprochen ist es. Ich gehe davon aus, Mr. wird da auch sein Wort halten. Ich gehe mal davon aus, dass hier im Süden von Berlin das Thema Luftfahrt beispielsweise eine wahnsinnig große Bedeutung kriegen wird. Nun wird der A400 nun doch endlich in Auftrag gegeben. Wer weiß schon, dass in Ludwigsfelde dieses Triebwerk montiert wird. dass hier 10 Kilometer weiter bei Rolls-Royce wesentliche Teile gefertigt werden.
Wollte ich bloß sagen, Werbung für Inforadio haben wir eine große Reportage gemacht, eine Viertelstunde, sehr schön, kann man auf unserer Internetseite sich anhören.
Ja, und wenn das, also sag ich mal, größer bekannt gemacht wird, was wir da an Potenzial haben, Biotechnologie war so ein Wort, wir haben also sowohl im Bereich der Grünen wie auch in dem Bereich der Roten Biotechnologie hervorragende Ergebnisse, angefangen von der Wissenschaft bis hin eben zur praktischen Vermarktung dieser Produkte. Also die Dinge sind bloß eben nicht so bekannt. Ja, wir können da viel mehr draus machen. Deswegen begrüße ich es auch, wenn das Land, wenn es wieder zur Ruhe gekommen ist, um die ganzen Dinge, die jetzt mit der neuen Regierung in Verbindung zu bringen waren, eine entsprechende Offensive in den Medien startet, das Land wieder richtig nach vorn zu bringen und auf aufmerksam zu machen, was wir können. Und was heute gar nicht gefallen ist, das Thema Exportförderung, Exportsteigerung. Das muss also ein richtiger Schwerpunkt werden, dass wir die Unternehmen befähigen, dass wir nicht nur uns in Brandenburg untereinander was verkaufen, sondern dass wir auf den Weltmärkten bestehen.
Ja, Frau Wanker, welche Kompetenzfelder meinen Sie sind wichtig?
17 Kompetenzfelder, 14 Kompetenzfelder, das Ganze ist immer ein Prozess, wo sich Veränderungen ergeben, das ist normal. Wenn jetzt die Idee ist, sich zu konzentrieren auf wenige, 4, 5 wurde immer gesagt, Kompetenzfelder, dann muss man sehen, dass das eigentlich alle Bundesländer, die sich konzentrieren, gehen auf ungefähr diese Zahl und alle gehen auf selbe. Also alle Biotechnologie, alle Informations- und Kommunikationstechnik, alle Energietechnik. Das heißt, in diesen wenigen Feldern haben wir einen Wettbewerb, können die Firmen sich das aussuchen. Das ist zum Teil nicht sehr sinnvoll. Und für wichtige andere Branchen, die nicht Hightech sind, es geht nicht nur immer um die technologieorientierten und um die ganz innovativen Firmen, zum Beispiel die Holzverarbeitung in Brandenburg. Da war es wichtig, dass bei den Branchenkompetenzfeldern nicht nur 0815, das, was jeder sagt, die ersten 5, sondern auch Dinge, die für dieses Land wirklich wichtig sind, wo viele Arbeitsplätze dranhängen und wo auch vernünftige, gute Produkte gemacht werden. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass man also nicht stromlinienförmig sagt, Berlin, die 5 und das müssen wir jetzt auch machen, sondern das halte ich für wichtig, dass eine Landesregierung die konkreten Bedingungen Brandenburgs bei allen Wunsch nach sofortiger Fusion die konkreten Bedingungen Brandenburgs sieht. Und deswegen würde ich an dieser Stelle wirklich sehr zur Vorsicht raten.
Sitzen Sie denn eigentlich auch mit am runden Tisch? Sitzt die Opposition auch mit am runden Tisch oder ist das zu viel des Guten?
Ja, wir haben eine sehr intensive Ausschussarbeit, um das mal so deutlich zu sagen. Und da wird die Frage mit Sicherheit weiter debattiert werden. Aber ich kann eine Sorge nehmen. Was wir mit Berlin machen, ist doch ein regionales Innovationskonzept für die Branchen, die für Berlin und Brandenburg gemeinsam sozusagen vom hohen Wert sind.
Und da wollen Sie wirklich also ein gemeinsames Konzept machen?
Korrekt.
Und dann wird die Förderung in Berlin und Brandenburg gleich sein?
Korrekt. Wir wollen das versuchen hinzukriegen. Ja.
Gut? Nicht gut?
Na klar ist das gut. Das macht ja keinen Sinn, wenn Berlin und Brandenburg sich noch untereinander bekäbeln. Ja? Sondern wenn wir davon ausgehen, dass es ein Wirtschaftsraum ist, mit zwischen Berlin und Brandenburg einem ganz, ganz starken Verflechtungsraum, da muss man sich auch überlegen, wo können wir gezielt vorgehen, damit nicht dem einen was durchrutscht und beim anderen funktioniert es dann. Das ist vollkommen klar.
Und wir haben es ja auch häufiger erlebt, dass Betriebe in Berlin zumachen und dann in Brandenburg Förderungen kassiert haben.
Ganz genau.
Und es hier keinen Austausch gegeben
hat. Ganz genau.
Das ist natürlich besonders ärgerlich.
Das berühmte Callcenter-Problem, ja. Was wir uns noch zusätzlich wünschen würden, das wäre, dass man aus der Tatsache, dass wir relativ gut weggekommen sind in der Wirtschaftskrise, wenig exportorientiert, eventuell auch nochmal irgendwann Schlussfolgerungen zieht. Das könnte nämlich auch bedeuten, dass es interessant sein könnte für Berlin und für Brandenburg, eine stärker konsumer- und verbraucherorientierte Wirtschaftsförderung zu betreiben. Also eine endverbraucherorientierte. Ich habe vorhin schon mal die Frage der Pflege angesprochen. Ja? Wir können uns auch überlegen, dass in Berlin ein großer Markt besteht für hochwertige Nahrungsmittel, für eine höchstwertige Ernährungswirtschaft. Möchte ich gar nicht so auf die Seite schieben als irgendwie lächerliche Nummer oder so. Es ist nicht alles Hightech und es muss auch nicht nur Hightech. Und auch bei der Frage der Holz- und Forstwirtschaft wäre zu überlegen, wie man aus der Nähe zu Berlin unter Umständen auch noch Kapital schlagen kann. Das heißt also, ich finde, wenn es jetzt zurzeit gerade eine Diskussion gibt um die Neuorientierung der Berliner und Brandenburger gemeinsamen Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsförderung, dann müssen wir uns auch anschauen, können wir unter Umständen die Wirtschaftsförderung auf 2 starke Säulen stellen. Eine exportorientierte, Hightech-orientierte, da ist dann auch klar, dass man da mit Billiglöhnen nichts wird, weil Hightech und Billiglöhne passt nicht zusammen. Und auf der anderen Seite eine konsumenten- und verbraucherorientierte Industrie- oder Wirtschaftsentwicklung, die unter Umständen dann eine vollkommen andere Struktur haben kann.
Herr Christophers.
Also Life Science, also Gesundheitswirtschaft, ist eines der Schwerpunkte, die wir gegenwärtig zusammen mit Berlin untersuchen, weil das natürlich ein Bereich ist, wo neue Industrie, neue Dienstleistungen in beiden Ländern entstehen können. Nicht nur wegen des demografischen Wandels, sondern wir leben Gott sei Dank wirklich alle länger. Und insofern haben wir aber auch eine andere Bedürfnisstruktur als, ich sag mal, noch vor 30, 40 Jahren, auch die Menschen, die älter werden. Das ist gut so. Zweitens Export. Das ist richtig. Bundesweit ist das Bruttoinlandsprodukt um 5% geschrumpft, in Brandenburg nur um 3,6%. Das hängt damit zusammen, dass wir nicht so exportabhängig sind. Heißt im Umkehrschluss, wenn die Konjunktur wieder anzieht, ist Baden-Württemberg schneller aus dem Tal der Tränen heraus als das Land Brandenburg. Insofern steht tatsächlich die Aufgabe, neben der Stabilisierung der Binnenwirtschaft die Frage Export anzuheben. Da gibt es ein Problem. Alle Bereiche der Exportförderung unterliegen sehr strikten europäischen Regelungen. Das heißt, man ist nicht frei zu entscheiden. Deswegen haben wir bei uns in der ersten Analyse drei Sachverhalte identifiziert, von denen ich hoffe, dass wir sie umsetzen können. Erstens in Verbindung mit den Kammern und anderen Institutionen bekannt machen, welche Instrumente zur Exportförderung es deutschlandweit gibt. Da gibt es also das, was auch die Bundesregierung, ich sag mal, hier seit Jahren versucht, hier mit umzusetzen. Und zweitens, wir werden versuchen, über den Rahmen des Zugangs zum öffentlichen und privaten Kapitalmarkt, den wir erhalten wollen, über Nachrangdarlehenfonds, die Frage der Vorfinanzierung von Aufträgen zu gestalten. Wir haben ja nicht nur, ich sage mal, Hightech-Industrie in Form von Großbetrieben. Ein Großteil unseres Exports funktioniert ja auch über unsere kleine und mittelständische Industrie. Das heißt, die haben, ich sag mal, BASF, Schwarzheide weiß sozusagen oder kann mit der Exportförderung und mit der Vorfinanzierung von Aufträgen umgehen. Aber wir haben in einer Reihe von Branchen, ich denke da zum Beispiel auch an Kraftwerksanlagenbauer zum Beispiel, haben wir mittelständische Unternehmen, die natürlich mittlerweile in einer sehr schwierigen Situation sind, wenn die Auftragsvorfinanzierung für Aufträge nach Osteuropa passieren soll. Das heißt, hier brauchen wir etwas. Hier müssen wir sicherstellen, dass eine Bankfinanzierung zur Auftragsvorfinanzierung erfolgt. So, und das wollen wir, wie gesagt, versuchen. Das ist, ich sag mal, hoffentlich auch gerade noch so EU-kompatibel, dass wir das auch durch und umsetzen können. Aber das ist Bestandteil, wie gesagt, des Notifizierungsverfahrens, von dem ich vorhin sprach, das gegenwärtig in Brüssel läuft.
Herr Christophers, ich habe noch eine Frage. Mein Schwager lässt anfragen, wann er denn endlich seinen Computer morgens anstellen kann und die erste Seite ist da. Sprich, Herr Platzek hatte ja versprochen, dass, glaube ich, bis Ende 2009 die Breitbandversorgung in ganz Brandenburg gesichert ist. Ich kann Ihnen sagen, sie ist nicht gesichert. Mein Schwager sagt, das funktioniert nicht. Der stellt morgens den Computer an und am Mittag ist die erste Seite dann aufgeschlagen. Das ist natürlich auch ein ganz erheblicher Wettbewerbsnachteil für die Unternehmen, die ein bisschen weiter von Berlin wegsitzen. Leider haben wir jetzt nicht mehr so viel Zeit. Vielleicht ein kurzes, wann ist es soweit? Ende 2010? Herr Christophers.
Ich hoffe, dass es Ende 2010 soweit ist und ansonsten hoffe ich sehr stark, dass die jetzt sich vollziehende Versteigerung von Frequenzen durch die Bundesnetzagentur dazu führen wird, dass über die sogenannte digitale Dividende, also die Verpflichtung von Netzbetreibern zuerst im ländlichen Raum Netze zu erschließen, bevor ich in marktstarken städtische Ballungsräume gehe, dazu führen wird, dass wir sehr, sehr schnell, ich sag mal, diesen Anschluss dann überall auch tatsächlich sicherstellen können.
Prima. Das war Rot-Rote Wirtschaftspolitik hier im Holiday Inn in Schönefeld. Bedanke ich mich bei meinen Podiumsgästen. Das waren Brandenburgs Wirtschafts- und Europaminister Ralf Christophers, Regionalökonom Joachim Kujat, der Potsdamer IHK-Präsident Viktor Stimming, die CDU-Fraktionsvorsitzende im Brandenburger Landtag Johanna Wanka und Dora Zinke, Bezirksvorsitzende des DGB Berlin-Brandenburg. Mein Name ist Ute Holzhey. Vielen Dank für Ihr Interesse und tschüss.